Wir werden unsere Serie durch 1. Korinther Kapitel 13 heute Morgen fortsetzen. Und der Vers, zu dem wir gekommen sind, ist Vers 6. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt bitte 1. Korinther 13, Vers 6 auf. Hört das Wort des Herrn. Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Amen.
Amen.
Lass uns beten. Liebender himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns gnädiglich eine weitere Woche lang erhalten und uns zusammengebracht hast, damit wir wieder auf dein Wort hören dürfen. Herr Gott, wenn wir von unserer gemeinsamen Zeit profitieren können, dann deshalb, weil du uns begegnest und zu uns sprichst. Mögen menschliche Gedanken beiseite geschoben werden und mögest du stattdessen durch deinen Heiligen Geist reden, so dass das, was wir heute Morgen hören, uns ewig Gutes tut. Erhöre uns und hilf uns. Dies beten wir im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Die Gemeinde in Korinth hatte alle möglichen Probleme. Das Kapitel, das wir gemeinsam studieren, musste geschrieben werden, weil die Gemeindeglieder die ihnen gegebenen geistlichen Gaben missbrauchten. Diejenigen mit den offensichtlicheren übernatürlichen Gaben, wie das Reden in Zungen oder der Glaube, der Wunder bewirkt, nützten ihre vom Geist gegebenen Fähigkeiten, um auf andere herabzuschauen. Sie wetteiferten untereinander, um das angesehenste Gemeindeglied zu sein. Paulus beginnt das vorherige Kapitel, Kapitel 12, mit der Erinnerung an die Korinther, dass diese Gaben von Gott kommen. Es war nicht so, als wäre ein Einzelner mit einer bestimmten Gabe geboren worden oder hart studiert hätte, um ein Meister seiner Gabe zu werden. Nein, der Heilige Geist hatte die Gaben so verteilt, wie er es für richtig hielt. Es gab absolut keinen Grund für Stolz und Prahlerei. Aus diesem Grund erwähnt Paulus wohl ausdrücklich, dass die Liebe nicht aufgeblasen ist und nicht das ihrer sucht. Dann fährt Paulus fort, darauf hinzuweisen, dass verschiedene Gaben wie verschiedene Körperteile sind. Sie können sehr unterschiedliche Funktionen haben, aber der ultimative Zweck ist derselbe, der Nutzen für den ganzen Körper. Aber natürlich, wenn die Liebe in der Gemeinde nicht geschätzt, gezeigt oder nach ihr gestrebt wird, dann wird die natürliche Folgespaltung sein. Deshalb ist die Liebe der bessere Weg. Die Gaben sind nützlich, sogar notwendig, aber sie sind wertlos, wenn sie nicht in Liebe ausgeübt werden. Der unliebsame Gebrauch von Gaben führt zur Spaltung. Gaben, die in Liebe ausgeübt werden, erbauen den Leib und stärken ihn. Und so hat Paulus die Merkmale der Liebe aufgelistet und jeder Einzelne hat auf Probleme innerhalb der Gemeinde in Korinth hingewiesen. Heute Morgen kommen wir zu einem Merkmal der Liebe, das sehr deutlich zeigt, dass die korinthischen Christen ein Liebesdefizit hatten. Wir kennen die menschliche Natur. Wir mögen die Köpfe über die Korinther schütteln, aber Tatsache ist, dass das Streben nach persönlichem Ansehen etwas ist, dessen sich jeder von uns schuldig gemacht hat und das ohne besondere Sorgfalt wieder geschehen wird. Ebenso wissen wir, wie einfach es für uns ist, Fraktionen oder Gruppen zu bilden. Es gibt einige bekannte Prediger, die einige sehr gerne haben, während andere eine Vorliebe für einen anderen bekannten Prediger haben. Es hat unsere Gemeinde vielleicht nicht geteilt, aber man erkennt hieran das Potenzial. Wir haben unterschiedliche Hintergründe und unterschiedliche Lebenserfahrungen. die einige von uns dazu führen, sich auf bestimmte Weise zu verhalten, bestimmte Werte zu bewahren oder sich auf ungewöhnliche Weise auszudrücken. Dies kann zu Verwirrung und unabsichtigen und leider, wenn wir ehrlich sind auch absichtlichen Ärgernissen führen. In vielerlei Hinsicht sind wir der Gemeinde in Korinth gar nicht so unähnlich. Nun, wenn meine letzte Aussage auch nur ein bisschen zutreffend ist, dann hoffe ich, dass ihr mir zustimmt, dass wir uns im Lichte dieser beiden nächsten Merkmale der Liebe betrachten müssen. Ich möchte mit euch beide Aussagen betrachten, indem wir uns jeweils biblische Beispiele anschauen und dann überlegen, wie wir von ihnen lernen können. Und so beginnen wir mit der Aussage: Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Man könnte hoffentlich zutreffend sagen, zumindest tolerieren wir keinen Inzest in unserer Gemeinde. Ja, die Gemeinde in Korinth hatte eine solche Situation. Das ist wirklich schockierend, auch in unserer Zeit, in der Männer sozial anerkannt, medizinisch unterstützt und rechtlich geschützt sind, wenn sie behaupten, Frauen zu sein und umgekehrt. So viel Wahnsinn wird in unserer Kultur normalisiert, aber selbst in einem solchen Umfeld ist Inzest tabu und in der Gesellschaft weitgehend abgelehnt. Und so war es auch zu Paulus Zeiten. Er erklärt ausdrücklich, dass ein solches Verhalten selbst unter den Heiden unbekannt ist. Wenn ein solcher Fall innerhalb der Gemeinde auftritt, würde man davon ausgehen, dass es zu einer großen Beschämung führt und schnell dagegen vorgegangen wird. Aber wie wir in 1. Korinther 5, 2 lesen, hat die korinthische Gemeinde diese Situation nicht nur toleriert, sondern sie war auch noch prahlerisch. Vielleicht hielten sie sich, wie bei einem Großteil der heutigen Perversionen, für ausgeschlossen und liberal. Aber was auch immer ihre Motivation war, Paulus muss ihnen sagen, dass sie sich schämen sollten. Es scheint, dass die Gemeinde sich über diese Ungerechtigkeit freute. Ich bin mir sehr sicher, dass diese Situation Paulus sehr am Herzen lag, als er schrieb, die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Die Anwendung hiervon ist sofort offensichtlich. Wenn sogenannte Christen den schwulen Stolz und alles, was damit zusammenhängt, unterstützen, stellen sie sich fälschlicherweise vor, dass sie liebend sind. Sie glauben, dass die Menschen gewinnen werden, indem sie diese liebevolle Akzeptanz zeigen. Das Problem ist, dass sie die falsche Liebe, die die Welt anbetet, als christliche Liebe missversteht. Versteht mich jetzt nicht falsch. Wahre Christen sollten nicht hasserfüllt handeln, böswillige oder gewalttätige Opposition gegen Gay-Pride-Events ist genauso wenig Demonstration der christlichen Liebe, wie es deren Unterstützung ist. Nein, wahre christliche Liebe kann sich nicht an der Ungerechtigkeit freuen. Und das ist es, was diese Bewegung ist: ungerecht. Ganz im Gegenteil, wie Paulus den Korinthern sagte, sollten wir trauern. Die Tatsache, dass sich eine solche Sünde so mutig und kraftvoll in der Gesellschaft manifestiert, sollte uns trauern lassen. Sie marschieren vielleicht mit Stolz. Wir sollten unsere Körper vor Scham hängen lassen. Wie hat das Volk Gottes es zugelassen, dass sich eine solche arrogante Perversion in eine Gesellschaft, in der die Gläubigen Salz und Licht sein sollen, normalisiert? Nun, ich glaube nicht, dass ich mit dieser ersten Anwendung das Denken von irgendjemandem hier korrigieren müsste. Betrachten wir weiter eine viel heimtückischere Art und Weise, in der wir es nicht schaffen, Liebe zu zeigen und uns stattdessen über die Ungerechtigkeit freuen. Wir beginnen damit zu veranschaulichen, mit, was ich meine, mit einem Ereignis, das in Gottes Wort festgehalten ist. Wir finden den Anlass in 1. Mose 9, Verse 20 bis 25. Und Noah, ein Landmann, begann auch Weinberge zu pflanzen. Und er trank von dem Wein und wurde betrunken und lag entblößt im Innern seines Zeltes. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern und gingen damit rückwärts und bedeckten so die Blöße ihres Vaters. Ihre Gesichter aber hielten sie so rückwärts gewandt, dass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Und Noah erwachte von seinem Weinrausch und erkannte, was sein jüngster Sohn ihm angetan hatte. Und er sprach, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Ham ist in bestimmte Informationen eingeweiht worden. Diese Information betrifft die Schwäche, das moralische Defizit eines ansonsten beispielhaften Gläubigen. Und nicht irgendein beispielhafter Gläubiger, der fragliche Mann ist sein eigener Vater. Wenn der allgemeine Anstand Ham nicht dazu bewegt, Diskretion zu zeigen, dann sollte sicherlich die Ehrfurcht vor seinem Vater dies tun. Aber nein! Ham findet die ganze Situation einfach viel zu unterhaltsam, viel zu entzückend für sein dunkles Herz. Ham kann nicht glücklich sein, bis er seine Verachtung für die Fehler seines Vaters gegenüber jemand anderem zum Ausdruck gebracht hat. Ham freut sich über die Ungerechtigkeit. Sem und Japhet antworten auch auf liebevolle Weise. Sie bedecken die Sünde ihres Vaters und lassen niemand anderem die Möglichkeit, sich über die Ungerechtigkeit zu freuen. Brüder und Schwestern, ich weiß, dass dies ein Problem für uns ist. Ich spreche als jemand, der selbst ein Problem damit hat. Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen wir unseren Mund halten sollten, wenn es um das Verhalten oder die Gespräche von Mitgläubigen geht. Aber wir tun das nicht. Vielmehr erzählen wir es jemand anderem. Und wenn wir unsere Herzen prüfen, wissen wir, dass das Weitererzählen einer solchen Begebenheit nicht deshalb erfolgte, weil wir gehofft hatten, dass sich die Situation dadurch irgendwie verbessern würde, dass wir dadurch unseren Brüder oder unsere Schwester retten würden. Nein, wir haben es weitererzählt, weil wir, wie Ham, immer noch eine perverse Freude daran finden, andere stolpern und fallen zu sehen. Und genau das ist es auch. Es gibt bestimmte Sünde, die auf biblische Weise angesprochen werden sollten, aber sobald das erledigt ist, muss die Angelegenheit aufhören, uns zu beschäftigen. Und bevor es dazu kommt, ist die Angelegenheit sicherlich für niemanden von Belang. Nun, gelegentlich ist die Art der Übertretung so beschaffen, dass es angebracht ist, die Information mit den Pastoren zu teilen, aber ihr wisst, was ich meine. Das Buch der Sprüche und der Apostel Petrus sagen uns beide, dass die Liebe die Sünden zudeckt. Paulus sagt uns hier, dass es der Liebe nicht gefällt, über die Sünde zu sprechen. Es sind zwei Seiten derselben Medaille. Darf ich den Punkt noch weiter ausbauen? Die Liebe freut sich nicht über die Folgen der Ungerechtigkeit bei weltlichen Menschen. Jetzt sage ich nicht, dass Christen sich der gerechten Rechtsprechung widersetzen sollten, aber ich sage, dass es keinen dunklen oder boshaften Wunsch geben sollte, dass eine sündige Person ihre Strafe erhält. Sprüche 24, Vers 17 sagt, wenn dein Feind fällt, freue dich nicht, und wenn er stürzt, jauchze dein Herz nicht. Wir dürfen nicht darüber spekulieren, wie ein sündiger Mensch nach dem, was er getan hat, verurteilt werden kann. Dieses falsche Denken ist dem der Jünger sehr ähnlich, wenn sie dem Blinden in Johannes Kapitel 9 begegnen. Sie fragen Jesus, wer hat gesündigt, damit dieser Mann blind geboren wurde? Seine Eltern oder er selbst? Das ist ihre natürliche und völlig unliebsame Reaktion. Ihre Neugierde überkommt sie. Sie haben eine morbide Faszination für die Sünde und ihre möglichen Folgen. Zweifellos spielten sie verschiedene Szenarien in ihrem Kopf durch. Vielleicht hatte der Vater des Mannes seinen Arbeitgeber um Geld betrogen. Vielleicht hatte die Mutter des Mannes eine außereheliche Affäre, die sie geheim gehalten hatte. Vielleicht wurde dieser Mann deshalb blind geboren. Jesus muss ihr Denken ordnen. Der Mensch befand sich in dieser Situation, damit sich die Werke Gottes in ihm manifestieren konnten. Punkt. Eine letzte Anwendung für diese erste Hälfte des Textes. Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Dies ist vielleicht die breiteste und wichtigste Anwendung und wird auch zu unserem zweiten Punkt führen. Die Freude an der Ungerechtigkeit ist ein entscheidendes Merkmal für denjenigen, der nicht gerettet ist. Römer 1, Vers 29 beschreibt nicht die Gerettete wie folgt. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Verbreiter, üble Nachreder, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütiger, Prahler, Erfinder böse Dinge, den Eltern ungehorsamer, Unverständiger, Treuloser, ohne natürliche Liebe, Unbarmherziger, obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Paulus erinnert die Christen in Korinth daran, dass sie selbst so gewesen sind. Gleichzeitig bestärkt er die Tatsache, dass sie nicht länger so sind. Im 6. Kapitel dieses Briefes schreibt er, oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen. Aber ihr seid geheiligt. Aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Schließlich sagt Paulus im 2. Kapitel des 2. Briefes den Thessalonischen, dass die Gottlosen sich an Ungerechtigkeit erfreuen, indem sie glauben, was falsch ist, und die Wahrheit verleugnen. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Aber jetzt müssen wir zur positiven Seite der Liebe kommen. Was liebt die Liebe? Wenn sie sich nicht über die Ungerechtigkeit freut, worüber freut sie sich dann? Und das ist die zweite Hälfte unseres Verses heute Morgen. Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Lasst uns zunächst über Präpositionen sprechen. Beachtet, dass die Liebe sich mit der Wahrheit freut. Das ist wichtig. Wir könnten erwarten, dass der Text, die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich über die Wahrheit, lauten würde. Aber das tut er nicht. Freude über etwas impliziert Objektivität. Es besagt, dass wir uns von dem unterscheiden, worüber wir uns freuen. Wir treten einen Schritt zurück, schauen genau hin und freuen uns darüber. Ich bin kein großer Kunstliebhaber, aber ich erinnere mich daran, als ich die Spitzenklöpplerin von Vermeer sah. Ich bummelte durch den Louvre in Paris. Es gab unzählige riesige und beeindruckende Schätze. Die Schlange, um an die Mona Lisa heranzukommen, war lang, aber dann direkt durch einen Torbogen an der Wand war dieses Kunstwerk. Es war winzig. Sie haben diese riesigen, meterlangen und hohen Leinwände und dann dieses kleine Kunstwerk, das kaum größer ist als ein A5-Papier. Aber es ist atemberaubend schön. Ich erinnere mich, dass ich mindestens 10 Minuten lang davor gestanden und das betrachtet habe. Die Details, das Licht, wie gesagt, ich finde Kunst nicht wirklich interessant, aber dieses Werk ist wirklich fesselnd. Ich kann ehrlich sagen, dass ich mich über das Bild gefreut habe. Aber zu keinem Zeitpunkt tat das Gemälde mehr, als dort an der Wand zu hängen. Die Freude war nur auf meiner Seite. Deshalb ist die Verwendung des Wortes mit so wichtig. Liebe steht nicht separiert von der Wahrheit. Einen guten Blick auf sie werfend, um sich dann über sie zu freuen. Nein, Liebe und Wahrheit freuen sich beide. Sie sind zwei Freunde, die sich an der Freude des anderen erfreuen. Die Präposition mit ist nicht objektiv, sie ist relational. So wie der Prophet Amos fragt, gehen zwei zusammen, wenn sie nicht übereingekommen sind? So können sich Liebe und Wahrheit nicht gemeinsam freuen, wenn sie nicht übereingekommen sind. Es sei denn, sie sind in Harmonie. Es sei denn, sie können glücklich nebeneinander existieren. Es ist gerade in der heutigen Zeit nicht einfach, Liebe und Wahrheit in ausgewogener Weise zusammenzuhalten. Unsere Kultur nährt uns mit einem postmodernen Bild der Liebe. Toleranz, Vielfalt und Aufgeschlossenheit sind seine prägenden Merkmale. In der Zwischenzeit wird die Wahrheit in der Regel in hohem Maße misstrauisch behandelt, wenn sie nicht sogar mit völliger Verachtung behandelt wird. Denn wenn das Wesen der Liebe darin besteht, alle Standpunkte zu akzeptieren, wie könnte es dann tugendhaft sein, zu glauben, dass eine Idee unter Ausschluss aller anderen wahr ist? Tatsächlich halten viele in unserer Kultur entschiedene Wahrheitsansprüche für von Natur aus lieblos. Infolgedessen wird die Wahrheit regelmäßig im Namen der Liebe geopfert. Als Christen müssen wir die Liebe aus einer biblischen Perspektive verstehen. Die authentische Liebe freut sich mit der Wahrheit. Liebe und Wahrheit sind vollkommen symbiotisch und jede Tugend ist für den anderen von wesentlicher Bedeutung. Liebe ohne Wahrheit hat keinen Charakter. Wahrheit ohne Liebe hat keine Macht. Wenn sie tatsächlich radikal voneinander getrennt sind, sind beide Tugenden nicht mehr als nur bloße Vortäuschungen. Die der Wahrheit beraubte Liebe wird schnell zu sündhaften Selbstliebe. Die von der Liebe getrennte Wahrheit erzeugt immer scheinheilige Selbstgerechtigkeit. Nirgendwo in der Schrift ist die wesentliche Verbindung zwischen diesen beiden Kardinaltugenden deutlicher hervorgehoben als in 2. Johannes. Liebe und Wahrheit sind die Schlüsselwörter in der Anrede dieses kurzen 13-seitigen Briefes. Und das zentrale Thema dabei ist die unzertrennliche Wechselbeziehung zwischen diesen beiden wesentlichen Eigenschaften der Christusähnlichkeit. Johannes ist der perfekte Apostel, um über dieses Thema zu schreiben. Jesus hatte Johannes und seinen Brüder Jakobus Boanerges, das heißt Söhne des Donners, genannt. Zweifellos wegen ihres feurigen Eifers für die Wahrheit. Zuerst war ihre Leidenschaft nicht immer von Liebe geprägt. Und wir sehen dies in Lukas 9, Vers 54, als die Feuer vom Himmel auf einen Dorf von Samaritern, welche Christus verstoßen hatten, herabfallen lassen wollten. In späteren Jahren zeichnete sich Johannes jedoch als Apostel der Liebe aus und betonte besonders das Thema Liebe in seinem Evangelium und in allen drei Briefen. Und doch, wie wir in all seinen Briefen sehen, hat er nie seinen Eifer für die Wahrheit verloren. Er lernte jedoch, ihn mit einer richtigen christlichen Liebe zu verbinden. Und in seinem kurzen zweiten Brief, in dem er einige schwierige Dinge zur Verteidigung der Wahrheit zu sagen hat, achtet er darauf, der Liebe den ersten Platz einzuräumen. Bevor er sich dem Hauptthema zuwendet, wie man mit vermeintlichen christlichen Lehren umgeht, die die wesentliche Wahrheit leugnen, betont er noch einmal die überragende Bedeutung des Gehorsams gegenüber Jesus' Befehl, dass wir einander lieben sollen. Christen müssen heute dringend lernen, wie man die Liebe richtig in der Wahrheit gründet. Wir dürfen nicht dem Druck unserer Kultur erliegen, die Wahrheit der Schrift unter einem falschen und nebligen Begriff von Liebe zu verstecken oder ganz zu begraben. Natürlich würde es helfen, wenn wir genau wüssten, worauf sich Paulus bezog, als er Wahrheit schrieb. Auch hier hat unsere Kultur das Konzept der Wahrheit genauso wie das der Liebe verdreht. Die Welt sagt, dass es mehrere Wahrheiten gibt. Deine Wahrheit ist deine und meine Wahrheit ist meine Wahrheit. Diese Art von Aussage stimmt nicht mit dem überein, was Paulus schreibt, und sie stimmt definitiv nicht mit dem überein, was Gott uns in seinem Wort sagt. In einem Gespräch, das zwischen Jesus und seinen Jüngern aufgezeichnet wurde, offenbart Jesus, dass er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Es gibt nicht mehrere Wahrheiten, deine Wahrheit und meine Wahrheit, es gibt eine Wahrheit. Jesus. In jeder Situation die Wahrheit zu kennen, ist auch heute schwierig. Wir können nicht darauf vertrauen, dass Politiker oder Journalisten uns die Wahrheit sagen. Schlimmer noch, wir können Akademikern und Wissenschaftlern nicht vertrauen, dass sie uns die Wahrheit sagen. Und noch viel schlimmer ist es, dass wir nicht darauf vertrauen können, dass Führer innerhalb der bekennenden Kirche uns die Wahrheit sagen. Es gibt ganze Fernsehshows, die auf der Tatsache basieren, dass es uns schwer fällt zu sagen, ob Menschen lügen oder die Wahrheit sagen. Jesus verspricht uns zu helfen, die Wahrheit zu verstehen, indem er seinen Heiligen Geist sendet. Wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit führen. Ich kann die Wahrheit ohne ihn nicht verstehen. Er weiß das. Er schickt etwas Wahrheitshilfe. Jesus betet für dich und mich und bittet den Vater, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Ohne ihn kann ich mich nicht heiligen. Jesus weiß, dass wir gefangen sind, Gefangene all der Lügen, die um uns herum wirbeln. Er weiß das. Aber dieses letzte Schriftzitat ist entscheidend. Hier definiert Jesus, der selbst die Wahrheit ist, klar ein Maßstab, einen Maßstab. Er gibt etwas, das wahr ist und an dem wir alles messen können, was behauptet, Wahrheit zu sein. Gottes Wort. Heilige sie in der Wahrheit, Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und so zurück zu unserem Test. Liebe freut sich mit der Wahrheit. Wir haben gesehen, dass der Heilige Geist der Wahrheit genannt wird. Wir haben gesehen, dass Jesus sagt, ich bin der Wahrheit. In dieser ganzen Serie haben wir den Text in 1. Johannes zitiert, der uns sagt, dass Gott Liebe ist. Darf ich ein Bild für euch zeichnen? Der dreieinige Gott, der sich in aller Ewigkeit freut. Der Vater freut sich über den Sohn und den Geist. Der Sohn freut sich über den Vater und den Geist. Der Geist freut sich über den Vater und den Sohn. In ihren sehr unterschiedlichen und doch vereinten Personen können wir vielleicht anfangen zu verstehen, wie sich Liebe auf der vollkommensten Ebene mit der Wahrheit freut. Aber wir können solche Dinge nicht erreichen. Wir können die Säume von Gottes Wegen kaum verstehen, sagt Job. Wie können wir die zweite Hälfte dieses Textes nun auf uns selbst anwenden? Auf welche Weise können wir Liebe demonstrieren, indem wir uns mit der Wahrheit freuen? Erstens, da Gottes Wort Wahrheit ist, sollte sich die christliche Liebe, die in uns ist, freuen, wenn wir sehen, dass die Gläubigen in einer Weise leben, die mit Gottes Wort übereinstimmt. Es sollte eine unserer größten Freuden sein, zu sehen, wie einzelne Gläubige und Gemeinden in Gottes Wort verwurzelt und aufgebaut werden. Dies ist für uns vom Apostel Johannes im 4. Vers seines 2. Briefes dargestellt worden. Er freute sich sehr, als er Gläubige in Wahrheit wandeln sah. Zweitens, da Gottes Wort Wahrheit ist, sollten wir uns freuen, wenn wir auf Situationen treffen, die durch Gottes allgemeine Gnade zeigen, dass Gottes Wort immer noch Auswirkungen auf die Welt hat. Wir trauern, dass so viele der guten Gesetze unseres Landes aufgehoben werden, aber es bleiben Gesetze, die auf der Wahrheit des Wortes Gottes beruhen und in einer Zeit errichtet wurden, in der Gottes Wort mehr Respekt entgegengebracht wurde. Wir können uns zu aufrichtig darüber freuen, dass diese Gesetze einen anhaltenden Einfluss auf unsere Generation haben. Wir können uns über die bürgerlichen Freiheiten freuen, die wir als Gottes Volk noch genießen. Drittens, da Gottes Wort Wahrheit ist, sollten sich diejenigen freuen, die christliche Liebe besitzen, wenn Gottes Wort getreu gepredigt wird. Wenn Gottes Wort durch den Heiligen Geist im Leben eines Menschen wirkt und ihm geistliches Licht und Leben bringt, sollten wir uns freuen. Auch die Engel im Himmel freuen sich über solche Dinge. Schließlich, wenn wir nun zum Tisch des Herrn schauen, haben wir auch dann Grund zu Freude, wenn es schwierig ist, die Wahrheit zu erkennen, wenn der treue Dienst an Gottes Wort schwer zu finden ist, wenn Mitgläubige uns enttäuschen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, und wir können uns in ihm freuen. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. In ihm sind alle Verheißungen Gottes Ja und Amen. Jesus ist die Erfüllung, die Realität aller Vorschatten im Alten Testament. Dies ist übrigens der Grund, warum es keinen Widerspruch gibt, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und dein Wort ist Wahrheit. Im Wort Gottes dreht sich alles um Jesus. Das lesen wir in Lukas 24, Vers 27. Du glaubst an Gott, glaube auch an ihn. Durch das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, wird die Zeit kommen, wenn alle Lüge und Ungerechtigkeit dieser Welt beseitigt werden wird. Jetzt erkennen wir stückweise. Dann aber werden wir erkennen, wie wir erkannt worden sind. Amen. Amen.